Ich habe einen etwas altmodischen Namen, aber es klingt nicht so toll, hip, aber ich habe eine ganz tolle Bedeutung von meinem Namen. Wer von euch findet seinen Namen richtig, richtig gut? Wer ist begeistert von seinem Namen? Ja, Fersenhalter ist gut. Okay. Jakob klingt gut, auf jeden Fall. Hey, das waren schon mal 90%, oder? Ihr merkt, also Mathe ist nicht gerade so mein Fach, aber ich gebe mir Mühe. Heute geht es um Namen. Gott kennt deinen Namen, aber kennst du seinen Namen? Und ich fand, also wenn man richtig hier zugehört hat und mitgesungen hat, mit Herz und Verstand, das war eigentlich schon die halbe Predigt, Leute. Ihr könnt so ein bisschen entspannen und abschalten. Wenn ich lauter werde, dann merkt ihr, okay, jetzt ist jetzt wichtig vielleicht, ne? Ich habe euch Bibelverse nicht mitgebracht, weil ich das nicht geschafft habe. Deswegen schreibt einfach mit, notiert euch das. Bei Bibelversen werde ich dann besonders laut sein. Dann wisst ihr, okay, das ist das Wort Gottes. So, ich habe die KI gefragt. Also, bin ja neugierig. Was sind die beliebtesten Namen in Deutschland? Was meint ihr? Habt ihr auch schon mal sowas nachgeschaut? Ich fand es spannend. Also, der beliebteste Name bei den Jungs ist tatsächlich Noah. Haben wir in der Gemeinde. Welch ein Glück. Bei den Mädchen sind das Sophia und Emilia. Und dann habe ich geguckt, okay, wie sieht es denn weltweit aus? Weltweit ist der beliebteste Männername Mohammed. Haben wir jetzt nicht, oder? Aber dann wieder Noah und dann Sophia, Emma und Olivia. Cool, ne? Dann konnte ich es nicht sein lassen und habe nachgeschaut, was sind denn die ungewöhnlichsten Namen in Deutschland? Also, ihr wisst, in Deutschland haben wir schon Kriterien, die man erfüllen muss, um sein Kind irgendwie nennen zu können. Aber es trotz strenger Vorschriften durchgegangen ist ein paar, also falls ihr nach Namen sucht, noch ein paar Vorschläge: Apple, Cosmo, Nussi. Das ist echt der Beste überhaupt. Pepsi Carola fand ich nicht schlecht. Legolas, Smudo, okay? Abgelehnt wurden, also nicht erlaubt in Deutschland zumindest. Schade, mein Lieblingsname. Pfefferminza. Ich finde, das klingt so nach Prinzessin, oder? Pfefferminza. Ich finde es, ja. Ist nicht durchgegangen. Gucci auch nicht. Borussia auch nicht. Satan, Gott sei Dank auch nicht. Störenfried, Gott sei Dank auch nicht. Was für eine Identität, oder? Wenn du deinem Kind immer wieder sagst, Störenfried, Störenfried, Störenfried. Welche Chance hat das Kind? Ich meine, was soll es werden? Also, widmen wir uns der Bibel, okay? Es ist besser. Von Anfang an der sichtbaren Schöpfung, als Gott die Erde geschaffen hat, hat er dann ja auch den ersten Menschen gemacht am sechsten Tag und er gab ihm einen Namen. Also es war nicht nur so, er hat dann die Tiere gemacht, die Menschen und ließ ihn einfach laufen, sondern Gott gab ihm einen Namen, Adam. Adam heißt übersetzt Erdling oder aus roter Erde gemacht oder einfach Mensch. Adam, 1. Mose 5,2. Und wisst ihr, was die erste Aufgabe von Adam war? Das wisst ihr alle, weil ihr schon lange in die Kirche geht. Die erste Aufgabe von Adam war, Namen zu geben, den Tieren Namen zu geben. Cool, oder? Und das ist so bewegend, wenn ihr das nachlesen wollt. 1. Mose 2,19, da steht das. Adam stand oder saß, ich schätze mal saß, weil es hat, denke ich, ein bisschen gedauert. Und Gott ließ alle Tiere, die er zu der Zeit gemacht hatte, vor ihm Mode schauen. Und er hat jedem Tier, was Gott gemacht hat, einen Namen gegeben. Und da steht in der Bibel, den Namen, den Adam den gegeben hat, So hat man die auch genannt. Was für eine Ehre, oder? Und das war für Adam nicht keine Überforderung. Und Gott hat nicht gesagt, oh Adam, ich traue dir das eben nicht zu, du bist doch zu Mensch. Vielleicht kannst du die kleinen Tiere übernehmen und ich nehme die Löwen und die Tiger und du machst dann so Mäuschen und Ratten. Nein, jedes Tier, was Gott geschaffen hat, durfte Adam benennen, weil Gott das Potenzial in ihm gesehen hat und auch ihm gegeben hat. Dann, der Tag verging, alle Tiere waren durch und Adam sagt, Mann, es gibt keinen, der mir ähnlich ist. Es gibt keinen unter den ganzen Tieren, der irgendwie so an mich herankommt. Und er fühlte sich einsam. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, Tausende das waren. Und er war einsam und Gott hat das gesehen. Und Adam war ziemlich erschöpft, schätze ich mal, schlief ein. Dann hat Gott eine Rippe aus ihm entnommen und daraus eine Frau gemacht. Und dann hat er diese Frau zu Adam gebracht und hat gesagt, schau mal. Und er flippt völlig aus und Gott sagt, das ist Adam. Und Adam sagt, nein, das ist nicht Adam, das ist eine Männin. Guck mal, die sieht anders aus als ich. Die hat etwas, was ich nicht habe. Sie ist Männin. Und später hat er sie nochmal Eva genannt. Das heißt Leben oder Leben geben. Jemand, der Leben spendet. Cool, oder? 1. Mose, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 2, 23 und 1. Mose 3, 20. Und danach war es die Aufgabe der Eltern, ihren Kindern Namen zu geben, also Mutter oder Vater. Manchmal hat Gott die auch nochmal umbenannt. Ihr kennt alle die Geschichte Abraham zu Abraham oder Sarai zu Sarah. Oder Simon, hat Jesus dann Simon zu Petrus umgenannt, um ihre Berufung nochmal hervorzuheben oder nochmal so einen Schub nach oben zu betonen. Bei uns in der heutigen und westlichen Welt geben wir unseren Kindern Namen, die vielleicht eher schön klingen oder die wir schön finden, modern oder außergewöhnlich, so wie wir so drauf sind. Und vielleicht Namen, die wir irgendwo gehört haben von tollen, beeindruckenden Menschen. Ich hoffe, dass es bei uns Christen ist, dass wir schon ein bisschen gucken, was der Name bedeutet, also nicht gerade so eine blöde Bedeutung hat. Aber in der biblischen Zeit und heute auch noch in der hebräischen und arabischen Kultur sind Bedeutungen von Namen, die haben einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere ja, die vermitteln so Botschaft, die man den Kindern mitgibt und fungieren auch oft als Identität oder Bestimmung. Zum Beispiel in der Bibel, wenn die Eltern ihren Kindern Namen gegeben haben, dann war das oft mit einer Situation beschrieben, in der sie gerade waren. Das finde ich so interessant. Eben Jakob, ne? Ihr wisst, Rebecca war schwanger mit Zwillingen. Da gab es ja schon Probleme in ihrer Gebärmutter, stritten die beiden anscheinend schon ohne Ende. Da gab es richtig Tumult. Das war wohl so besonders auffällig. Und als dann der erste Esau-Zwilling geboren wurde, fand Jakob das nicht so toll und hat ihn an der Ferse festgehalten. Und so heißt Jakob Fersenhalter, also aus der Situation heraus. Dann Jakob und seine zweite Frau Rahel haben auch Kinder bekommen und bei dem letzten Sohn, das war eine richtig, richtig heftige Geburt, sie hatte starke Schmerzen, lag im Sterben und als der Sohn geboren wurde, der letzte Sohn, hat sie ihm den Namen Ben-Oni gegeben, das heißt der Sohn meines Schmerzens. Das war richtig heftig und so hat sie ihren Sohn genannt. Und als sie tatsächlich dann nach der Geburt auch verstarb, hat Jakob ihm einen anderen Namen gegeben, Benjamin. Das heißt der Sohn der rechten Hand. Und in der biblischen Kultur ist die rechte Hand ein Zeichen oder auch ein prophetisches Bild für jemanden, der mich unterstützt oder jemanden, der für mich da ist. Zur Zeit Jesu hießen ganz viele Frauen Maria. Das war so ein gängiger Name wie bei uns. Dann wahrscheinlich Emma oder Sophia, genau. So hieß jede zweite Frau wahrscheinlich Maria. Maria, Maria, Maria. Maria, die Mutter Jesu, Maria Magdalena und wer auch immer Maria so ist. Das heißt, die Bittere, weil die Zeiten, in die gerade herrschten, sehr schwer waren. Die Römer unterdrückten das Volk Gottes, sie hatten es nicht einfach. Dann hatten die nichts Besseres zu tun, als ihre Töchter, witzigerweise die Töchter, dann Maria zu nennen, die Bittere. Es waren bittere Zeiten. Dann hat man den Namen gegeben, wenn man den Gott verehrte, also indem man Gott verehrte, den man verehrte. Zum Beispiel Daniel, wir haben einen, mindestens zwei. Daniel heißt, Gott ist mächtig. Unser Gott ist mächtig, hat man damals proklamiert. Unser Gott ist mächtig und mein Sohn heißt deswegen Daniel. Daniel kam aber, also der Prophet Daniel kam eines Tages in die Verbannung nach Persien und dort herrschte nicht der Gott Israel, sondern der Baal, ein ganz anderer Gott. Also hat der persische König Daniel umbenannt in Belsazar, das heißt Baal beschütze dein Leben. Ne? Weil er wahrscheinlich mit dem Gott Israel nicht so viel anfangen konnte, also gab er ihm einen neuen Namen. Man verehrte Götter durch den Namen der Kinder. Jeremia bedeutet zum Beispiel, der Herr ist erhaben oder Gott richtet auf. Ein schöner Name von der Bedeutung her. Oder man hat die Kinder benannt nach der Berufung, die man sich für sie wünschte. Ne? Bewusst oder unbewusst, eben wie Gott hat dann Abraham umbenannt in Vater einer Riesenmenge. Das war ja auch seine Berufung von Gott. Gott hat ihm gesagt, du wirst der Vater vieler Völker sein. Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung, Jahwe ist Heil. Und genau das war ja Jesus. Jesus hat uns die Rettung gebracht, das Heil. Der Simson ist in einer anderen Bedeutung stark, die Stärke oder der Starke, was ja auch später irgendwie seine Berufung war. Durch seine Stärke, durch seine Kraft hat er das Volk Israel gerecht, von den Feinden gerecht. Genau. So viel ganz kurz zu dem biblischen Hintergrund der Namen. Und Gott selber gibt sich Namen. Er stellt sich mit Namen vor. Er sagt nicht nur, okay, ich bin Gott und jetzt nenn mich einfach Gott in jeder Situation und Lage, die du so in deinem Leben erfährst, sondern Gott stellt sich mit Namen vor. Und weißt du, wie viele Namen er sich selber gegeben hat? Über 70. Krass, oder? Über 70 Namen. Und ich kann mir sie nicht alle merken, ganz ehrlich, es tut mir leid. Hätte es vielleicht gerne runtergerattert, aber es war zu schwierig. Ein paar habe ich euch aufgeschrieben. Und ihr könnt im Internet nachgucken, zum Beispiel ICF München, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ist nicht so meine Art, aber ICF München hat eine große Liste mit den ganzen Namen Gottes und die Bibelstellen dazu. Dann gibt es noch eine, die ist ein bisschen kürzer, also schaut einfach ein bisschen nach, wenn euch das interessiert. Elohim, ganz bekannter Name, ne? Also das Vorwort El ist im Hebräischen sowieso also Gott, ne? Elohim bedeutet starker Gott, mächtiger Gott, höchster Gott. Dann sagt Gott zu sich selber, ich bin Alpha und Omega, ich bin der Anfang und ich bin das Ende von allem. El Chai, Gott des Lebens oder der lebendige Gott, wir haben einen Gott, der lebt. Das ist keine Statue, sondern unser Gott lebt. El Hanun, gnädiger Gott, barmherziger Gott. Gütiger Gott, so ist er, haben wir heute auch immer wieder gehört. Yahweh Rophe, der Herr, der heilt, der Gott, der dich heilt, dein Arzt. Und das ist seine Identität, weißt du, und wenn es über 70 solcher Namen gibt, wie Gott sich beschreibt, sich eine Identität gibt, sein Wesen beschreibt. Meinst du, dass es in deinem Leben eine Situation gibt, die da nicht auftaucht, die er nicht meistern kann, die er nicht lösen kann? Ich denke schon, oder? Egal, worum es geht, egal, was in deinem Leben gerade los ist, wir haben einen Gott, der ist mächtig genug. Definitiv. Und dann ist da noch sein Sohn, Jesus. Danke für das Lied, Jesus. Herrlicher Name, oder? Jesus heißt der Retter. Emmanuel, Gott ist mit uns. Gibt es etwas Schöneres? Du wirst nie alleine, du wirst nie verlassen. Jesaja hat 600 Jahre vor der Geburt Jesus überhaupt von Gott Namen für Jesus bekommen. Das heißt, er ist der Friedefürst. Und wenn du dich unruhig fühlst, er ist der Friedefürst und er lebt in dir. Ein wunderbarer Ratgeber, was Besseres gibt's nicht. Ewiger Vater und noch einiges mehr. Dann haben wir noch den Heiligen Geist, der in uns lebt, weil Jesus ja bei seinem Vater ist. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Ruach, der Atem, der Wind Gottes, der Beistand, der Tröster, die Weisheit, die Offenbarung, die Kraft, Dynamus. Hey Leute, was brauchen wir mehr? Also eigentlich müssen wir nichts mehr suchen und nichts mehr einnehmen und nichts mehr, was weiß ich, tun. Wir haben jemanden, in dem ist alles. All die Weisheit, all die Schönheit, all die Kraft, all die Offenbarung ist in ihm, unserem Gott, oder? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und in der Bibel lesen wir ganz oft, wir sollen seinen Namen kennen und ihn anrufen. Und wenn in der Bibel steht, einen Namen kennen zum Beispiel, dann bedeutet das nicht, ach, ich habe ihn schon mal gehört, vom Hören sagen, ach, ich habe vielleicht mal ein Bild dazu gesehen. Kennen in der Bibel, erkennen, ist was ganz Intimes. Es geht immer um Freundschaft, um Beziehung, um Gemeinschaft. Jemanden erkennen, beschreibt in der Bibel sogar, wenn ein Mann und Frau miteinander schlafen. Es ist etwas ganz Persönliches. Und Gott sagt, du sollst meinen Namen kennen, kennenlernen, erfahren, erleben. Nicht nur so, also unser Bundeskanzler Friedrich Merz, ja, ich kenne seinen Namen, ich habe ein paar Geschichten von ihm gehört, positiv, negativ. Ich habe ihn mal im Fernsehen gesehen, sein Bild, ich weiß, wie er aussieht, seine Statur. Aber das war es auch schon. Ich kenne den Menschen überhaupt nicht. Und das ist nicht damit gemeint, ich kenne Gott, ich habe mal seinen Namen gehört, sondern es ist etwas, was ich immer wieder weiter tun möchte. Kennenlernen hört nie auf, oder? Alex und ich sind über 30 Jahre verheiratet und trotzdem denke ich manchmal so, was? Du sagst mir das? Also es gibt immer wieder Dinge zu entdecken und tiefer zu gehen. Spannendes Leben. Psalm 91, 14, da sagt David sagt das, als ob Gott das sagen würde, prophetisch quasi. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Also Gott sagt, ich möchte diesen Menschen beschützen, weil er kennt mich. Er kennt meinen Namen. Er weiß, was meine Namen bedeuten. Er kennt nicht nur die Bedeutung der Namen, sondern er hat es vielleicht schon mal erlebt und erfahren. Und weil er mich kennt, weil er meine Freundschaft sucht, weil er eine Beziehung zu mir sucht, deswegen werde ich ihn beschützen. Weil er für mich kein Fremder ist und weil ich für ihn auch kein Fremder bin. Apostelgeschichte 2, 21. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, hier geht es eher um Jesus, Jesus der Retter, der wird gerettet werden. Jeder, ohne Ausnahme. Du bist immer gut genug. Du bist immer genug. Es gibt nichts, was dich von ihm trennen kann. Du brauchst ihn einfach nur anzurufen. Jesus, Jesus, mehr nicht. Krass, oder? Jesaja 52, 6. Darum soll mein Volk kennenlernen, was mein Name bedeutet. Wenn ich dann rufe, hier bin ich, dann weiß er, ich bin für ihn da. Weißt du, Gott möchte es, dass wir ihn kennenlernen, dass wir Erfahrung mit ihm sammeln, dass wir wissen, hey, wenn ich ihn rufe, dann ist er da. Dann stellt er sich zu seinem Wort, dann hilft er mir, dann beschützt er mich, dann heilt er mich. Und Gott sagt, ich will, dass sie das immer mehr und immer besser kennenlernen. Und wenn ich dann sage, hey, hier bin ich, dann wissen die, okay, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung, es wird alles wieder in Ordnung kommen. Johannes 16, 24, da sagt Jesus, bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Weißt du, was es bedeutet, in dem Namen Jesu zu bitten, zu beten? Es ist, also, das habe ich, glaube ich, schon oft gesagt, also manchmal kommt es mir vor, dass wir Christen das so wie so eine Zauberformel benutzen. Ne? Man spricht so sein Gebet runter mit all den Wünschen, die man so hat. Man segne dies und segne jenes und schenk mir das und schenk mir dies. Und na so, sei du in dem Gottesdienst hier. Im Namen Jesu, Amen. So, dann denke ich so, oh, okay. Ne? So, als ob das so eben noch dran gehängt werden muss. Muss nicht. Wenn das im Herzen ist, muss es nicht unbedingt noch dran gehängt werden, weil ich glaube, worum es Jesus hier geht, ist zu wissen, wer er wirklich ist. Nicht nur eben so dran gehängt und dann wird alles gut, dann wird mein Gebet erhört. Ich denke nicht, sondern wenn ich weiß, wer er ist, dann kann ich bitten und dann geschieht es auch. Philipper 2, 9 bis 11. Hier geht es darum, also Paulus beschreibt, wie Jesus halt gehorsam war, Gott gehorsam war, bis in den Tod. Und dann schreibt er, deshalb, also weil Jesus Gott gehorsam war, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Kannst du dir vorstellen, was für eine Ehre das ist? Jesus war ja schon immer der Sohn Gottes, von Anfang an. Der ist ja nicht nur dann als Mensch geboren worden und danach plopp, oh, der Sohn Gottes, sondern er war ja schon Jahrtausenden, Jahrtausenden, Jahrtausenden vor Jahren war er schon der Sohn Gottes. Und er lebte in dieser Schönheit und Herrlichkeit und Majestät und alles, was Gott ist, lebte er schon immer. Und eines Tages war die Zeit gekommen, wo er all das zurücklassen musste. Die enge, die enge körperliche auch Nähe zu seinem Vater, all diese Königlichkeit und Herrlichkeit und Majestät und all das, was den Himmel ausmacht, und dann wird er vollkommen menschlich, verletzlich. Und er wird angespuckt und er wird geliebt, aber auch gehasst. Und er wird geschlagen, gefoltert, er wird sogar an das Kreuz genagelt. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Das ist unfassbar, weil er dich liebt und weil er seinem Vater gehorsam war. Jesus hat mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Wesen Gott die Ehre gegeben. Alles, was er gemacht hat, war für seinen Vater. Er hat gesagt, Vater, ich möchte dich verherrlichen mit allem, was ich tue, mit allem, was ich bin. Und dann ehrt Vater ihn. Der Vater ehrt ihn. Und er sagt, weißt du was, Sohn, jetzt kommst du zu mir in den Himmel, du bist wieder bei mir und ich setze dich über allem. Über allem, der König über allem. Und sein Name, es ist schöner denn je, mächtiger denn je. Und all die Anbetung und all die Herrlichkeit und Macht und Majestät gehören jetzt Jesus, dem Lamm Gottes. Wenn wir die Offenbarung lesen, diese schöne Szene aus dem Thronsaal, das Lamm ist da, das Lamm Gottes ist da und alle Engel, Millionen über Millionen und die Heiligen und alle, die schon da sind und alle, die noch kommen werden, beugen sich vor ihm, weil die nicht anders können. Weil diese Macht und diese Autorität sind ihm von Gott, dem Vater, gegeben. Die hat er sich nicht selber genommen. Die hat er nicht an sich gerissen. Die wurde ihm gegeben, weil er sich klein gemacht hat. Für dich und für mich. Was für eine Ehre, oder? Und weißt du was? Es gibt keinen Feind, der ihm gleich ist. Alles erzittert vor seinem Namen. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die, ich sag mal jetzt, in die dämonische Welt auch sehen können und die sagen, wenn der Name Jesu erklingt, die zittern, die haben furchtbare Angst, die haben Panik, die müssen einfach weglaufen und abhauen, die können es nicht ertragen, diese Herrlichkeit und diese Heiligkeit und diese Majestät. Es gibt keinen Feind, der vor ihm bestehen kann. Es gibt keine Krankheit, die vor ihm bestehen kann. Es gibt keinen Tod, was auch immer. Es gibt nichts, was einfach nur vor diesem Namen Jesu bestehen kann, weil Gott ihn über allem erhöht hat. Der Name ist größer, höher, mächtiger, stärker, schöner. Es gibt keinen Namen, der ihm nur annähernd gleichkommt. Kannst du dir vorstellen, was für ein Privileg das ist, in diesem Namen zu beten oder zu bitten, einfach nur diesen Namen auszusprechen? Und ich finde es so cool, dass wir solche Lieder singen wie Jesus, herrlicher Name, oder Jesus, ruf es von den Dächern, ruf es in die Stadt hinein, ruf es in dein Haus hinein, und vielleicht siehst du nicht sofort die Veränderung, aber Junge, ich sag's dir, das steht hier in der Bibel, dieser Name ist über allem Namen, und wenn du den aussprichst, über deine Kinder, über deine Ehe, über deine Familie, es gibt einfach nichts, was herrlicher und größer ist, der Name Jesu. Und dann gibt es uns, stimmt's? Der Name Jesu, und dann kommen wir, und wir haben auch Namen, stimmt's? Conny, Juri, Gabriele, Robert, wer auch immer du bist. Meistens sind das die Eltern, die uns den Namen gaben, stimmt's? Vielleicht, gibt es ja so bestimmte Fälle, wo es nicht so ist, aber also in manchen Kulturen sind das ja auch so Großeltern, oder wenn ein Kind vielleicht in einem Heim geboren wurde, klar, das ist was anderes, aber eigentlich sind es ja die Eltern. Und eigentlich haben die Eltern sich ja auch was dabei gedacht, als sie dir deinen Namen gegeben haben. Und weißt du, es ist eigentlich so unwichtig, ob du deinen Namen magst oder nicht. Irene klingt halt altbacken, aber Ira ist cooler. Es ist eigentlich so unwichtig, ne? Klingt er jetzt gut, mag ich den oder nicht? Oder finden die anderen es gut? Also ja, ihr kennt es alle von der Schule, man hänselt jemanden, dessen Namen vielleicht nicht so, ja, wie auch immer, toll klingt. Es ist eigentlich unwichtig, und es ist unwichtig, obwohl es manchmal hart ist. Es ist unwichtig, in welche Situation du hineingeboren wurdest. Es ist schön, wenn alles zu Hause gut läuft. Du hast Mama, du hast Papa, die haben dich lieb, und du bist in diese tolle Familie hineingeboren, und alle freuen sich über dich und alle nehmen dich an und lieben dich und liebkosen dich. Aber es gibt Situationen, die sind nicht so schön. Das wissen wir alle. Die Eltern wollten dich nicht, oder die Mama wollte dich nicht. Vielleicht hat sie versucht, dich abzutreiben, was auch immer. Vielleicht bist du im Heim groß geworden, bei Großeltern, wo auch immer, hast viel Ablehnung erlebt. Aber weißt du was? Letztendlich ist das nicht so wichtig, weil es gibt jemanden, der deinen Namen kennt. Und der wusste, dass du geboren wurdest. Und er wusste, dass es dich gibt. Und er weiß, dass du so und so heißt. Und er weiß sogar die Bedeutung deines Namens. Und was ich festgestellt habe, ich bin jetzt noch nicht so alt, 90, und könnte sagen, oh, aus meiner Lebenserfahrung heraus. Aber aus meiner halben Lebenserfahrung heraus kann ich sagen, witzig, wenn du die Bedeutung der Namen der Leute kennst, oft passt es. Das finde ich so interessant. Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich das Thema einfach liebe. Und wenn, also, vor 13 Jahren mal, hatten wir mal Streit. Und ich habe gedacht, nein, also es ist keine Diskussion. Also es ist halt Diskussion und Streit ist was anderes. Und das war mal Streit. Also, ne? Und habe gedacht, boah, nervt er mich. Ich weiß nicht, ich saß noch nachts im Schaukelstuhl und habe gedacht, boah, dieser Kerl. Also es war eine ernstere Situation. Und dann sagt plötzlich der Heilige Geist zu mir, ich sollte nachschauen, was sein Name bedeutet. Und dann habe ich nachgeschaut und gesagt, echt jetzt, Gott, das ist jetzt irgendwie gemein, weil ich Gottes Herz dahinter gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob Alex' Eltern wussten, welchen Namen die ihm gegeben haben, aber in dem Moment war das total wichtig für mich. Und Gott hat so tief in mein Herz gesprochen über diesen Menschen, dass ich nicht anders konnte, als ihm zu vergeben. Das war irgendwie fies, weil ich war sauer und fühlte mich im Recht, wie das halt so ist. Aber einfach durch dieses einfache Schauen nach, was sein Name bedeutet, hat mein Herz komplett verändert und mein Bild von ihm. Und dann habe ich, als unsere Kinder geboren wurden, habe ich das auch gemacht. Ne? Ich habe nachgeschaut, was ihre Namen bedeuten und dementsprechend ist es auch immer wieder ausgesprochen. Und manchmal ist es ja so, dass die Namen jetzt nicht unbedingt alle heilig sind und unbedingt jetzt alle Gott verherrlichen. Es gibt ja Namen, die sind eher neutral oder haben jetzt mit unserem Gott nichts zu tun, sind halt positiv oder negativ. Aber weißt du was? Selbst dann, ich habe gehört, ich glaube Sabrina ist ein Name, der, oder welcher Name war das? Oder Sandra, die so ein bisschen mit Hexenkult sogar zu tun haben. Aber ich finde, selbst dann kannst du Gott fragen, Gott, was möchtest du mir damit sagen? Oder gibt es etwas, was du mir trotzdem durch meinen Namen sagen möchtest? Gott kennt deinen Namen. Und ich glaube, er war, steht jetzt nicht in der Bibel, meine Meinung. Ich glaube, dass er auch dabei war, wo die Eltern oder jemand dir deinen Namen gegeben haben. Oder er kennt die Bedeutung. Und wir haben aus der Bibel her erlebt, er kann den Namen ändern. Wenn dein Name wirklich irgendwie von einem Götzenkult kommt oder Hexenkult, was auch immer, ne? Manche Eltern waren ja auch nicht Christen oder was auch immer. Weißt du was? Gott kann dir einen anderen Namen geben. Und er wird es sogar geben. Dazu kommen wir später. Aber erstmal Jesaja 43,1, ein ganz, ganz bekannter Vers. Ich glaube, jedes Kind, nein, geht ja gar nicht jedes Kind, aber ganz viele Kinder bekommen ihn zur Taufe oder zur Hochzeit, Hochzeit eher weniger, Geburtstag vielleicht. Doch nun spricht der Herr, der dich, Jakob, geschaffen hat und der dich, Israel, gebildet hat. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Gott sagt, nun spricht der Herr zu dir, Jakob, also etwas Persönliches. Jakob, ich kenne dich, hab keine Angst vor mir. Und zu dir, Israel, das ist eine Nation, die dahinter steht. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich nicht als einzelner, einsamer Mensch, so ein Männchen mitten in der Wüste, das auch, ein Gott sieht uns auch so, aber Gott sieht immer weiter. Er sieht deine Familie, er sieht deine Kinder, deine Eltern, wo auch gerade du bist, in welchem Lebensumstand. Er sieht deine Gemeinde, du bist sein Leib. Er sieht deine Stadt. Na, Gott hat immer auch mit Städten gesprochen. Jerusalem, Zion, was auch immer. Gott sieht deine Stadt. Gott sieht deine Nation. Das finde ich so krass. Manchmal denken wir, oh ja, okay, ich bin dann hier so ein armes Würstchen. Weißt du, wenn Gott dich sieht, sieht er sofort eine ganze Nation. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich alleine, klar, als Person, als Mann, als junger Mann, als ein Teil von seinem Leib. Aber er sieht sofort das ganze Volk, was hinter dir steht. Sein Volk. Und in diesem Fall ist es Deutschland. Und ich weiß, manche haben Probleme mit Deutschland. Und manche schämen sich sogar zu sagen, ich bin ein Deutscher oder ich gehöre zu Deutschland. Und das finde ich falsch, weil Gott sieht es anders. Weißt du, wenn Gott dich ansieht, dann sieht er all das, was mit dir verbunden ist. Du bist nicht alleine. Es ist eine Familie da. Gott ist ein Gott der Generationen. Gott ist Gott Jakobs, Abrahams, Esaus, Jakobs. So, jetzt habe ich es ungefähr. Gott ist ein Gott der Generationen. Er sieht, weißt du, wenn du, ich bin zum Beispiel in einer dritten Generation Christ. Was für ein Privileg, oder? Meine Kinder sind jetzt in vierter Generation Christen. Wenn die Kinder haben und die gehen mit Gott, dann ist es eine fünfte Generation. Gott ist ein Gott der Generationen. Wenn deine Eltern nicht Christen sind und du bist aber, hey, dann gehörst du zu der ersten Generation, die Jesus nachfolgt. Und wenn du Kinder bekommst und die gehen mit dem Herrn, dann ist die zweite und die dritte. Gott sieht nicht nur so das Kleine, sondern wenn Gott uns anschaut, dann sieht er das ganze Bild. Und dann sieht er dich, wie du, Jakob, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Aber weißt du was, mit dir habe ich deine Familie erlöst, mit dir habe ich deine Stadt erlöst. Weißt du, das ist sein Herz. Mit dir habe ich deine Nation im Blick. Du bist nicht zufällig hier gelandet in Mollbergen, im Landkreis Kloppenburg, in Kappeln oder wo ihr sonst so lebt. In Deutschland, es ist kein Zufall. Gott sieht es. Gott sieht deine Familie, Gott sieht deine Stadt und Gott sieht deine Nation. Ich bin ein Deutscher, eine Deutsche. Und Gott hat einen Plan mit mir, aber Gott hat auch einen Plan mit meinem Land. Ganz sicher. Daran glaube ich. Johannes 10, 3. Ich kürze das ein bisschen ab. Er, also Jesus, der gute Hirte, ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Er kennt jeden Einzelnen. Und dann steht weiter und dann geht er ihnen voran und die folgen ihm. Er ruft sie einfach bei dem Namen und sagt, hey, komm, es geht los. Lukas 10, 20, F heißt folgend, für mich, sondern freut euch, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Die Jünger waren glücklich, dass sie die Kranken geheilt haben und die Toten auferweckt haben. Aber Jesus sagt, hey, das ist richtig cool, was ihr gemacht habt und das macht bestimmt Spaß. Aber weißt du was? Das Wichtigste ist, dass dein Name im Himmel bekannt ist. Dein Name, wenn du zu Jesus gehörst, wenn Jesus dein Herr ist, deines Herzens, deines Lebens, dann ist dein Name im Himmel bekannt. Der ganze Himmel kennt ihn. Dein Name ist dort bekannt. Und es ist mit dem Herrn verbunden. Es ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Und die Engel können das sehen. Und die Heiligen können das sehen. Das Lamm sowieso, er hat sie auch notiert. Dein Name ist dort aufgeschrieben. Und das, all das, was den Himmel ausmacht, die ganze Autorität des Himmels ist in dir, weil du dort bekannt bist. Wenn du aber sagst, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es noch nicht mal richtig. Bin ich ein Schaf, was zu dem guten Hirten gehört oder nicht? Weißt du was? Dann kannst du dich heute finden lassen. Ganz und sicher. Dann sagst du, Jesus, ich rufe deinen Namen, du bist der Retter, du bist der Heiler, du bist der Befreier. Jesus, ich möchte zu dir gehören, für immer und ewig. Und ich glaube, dass auch dann der Name von dir oben bekannt ist, weil in der Bibel steht, Gott liebt dir die Welt. Und wenn du sagst, oh, ich bin in der Welt oder der ist in der Welt, das macht nichts. Gott liebt dir die Welt und ich glaube, dass er auch dort jeden Namen kennt. Er hat, in der Bibel steht, alle gemacht, was nachher aus den, also alle Menschen, was nachher aus den Menschen wird, das ist ihre Entscheidung. Aber von Anfang an, hatte ich schon mal gesagt, ist der Plan Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen kennt er jeden. Daran glaube ich. Und außerdem wurde für dich vielleicht gebetet und dein Name wurde schon mal vor Gott gebracht. Und in der Bibel steht, wenn wir beten, dann wird das wie so ein Weihrauch, dann kommt es oben wie so Weihrauch an und wird in Schalen gesammelt. Habe ich das richtig? Genau. Und ich glaube, wenn wir so Namen von unseren Kindern, die vielleicht noch nicht gerettet sind, oder Ehepartnern oder wen auch immer, immer wieder vor Gott bringen, diese Namen, dann werden die aufsteigen zu Gott und diese Namen werden bekannt sein. Die Namen deiner Stadt, die Namen deiner Nation, die Namen deiner Liebsten. Und das habe ich, irgendwie hatte ich immer dieses Bild, wenn ich die Namen der Menschen bete, dann hört der Himmel das. Und es war mir wichtig, dass diese Namen dort bekannt sind, egal wo. Und dann, als Nele noch so draußen unterwegs war, da waren halt viele Freunde da. Und dann habe ich ihm gesagt, wie heißt der, wie heißt die und wie heißt der? Und sie dann so, keine Ahnung, warum willst du es wissen? Aber es war wichtig. Ich bete schon lange für die Menschen und ich möchte jeden mit Namen vor Gott bringen. Ich möchte, dass jeder Name vor Gott bekannt ist. Dass diese Namen schon mal im Himmel gehört wurden. Jeder Name, der irgendwie in Verbindung mit unseren Kindern steht, vielleicht mit uns steht, unseren Nachbarn, die Lehrer meiner Kinder, wer auch immer so wichtig ist in unserem Umfeld, Arbeitskollegen. Ich möchte, dass diese Namen bekannt sind im Himmel. Und dann bringe ich sie immer wieder vor Gott. Und ich glaube daran, dass der Himmel, das ist ein Ort, wo nichts verloren geht, weißt du, wo es nicht einfach so verpufft. Manche glauben ja daran, wenn ich sterbe, dann verpuffe ich irgendwie im Universum und das, was ich gesagt habe, verpufft im Universum. Wir lernen ja, dass unsere Worte Macht haben und Kraft haben. Und deswegen glaube ich, dass jeden Namen, den wir aussprechen, dass er im Himmel gesammelt wird. Und eines Tages, wenn es dann soweit ist, dann ruft der Himmel, hey, der Viktor, der ist gekommen, der Viktor gehört jetzt dazu. Und alle wissen, wer damit gemeint ist, weil für Viktor schon mal gebetet wurde und weil der Name schon mal dort aufgetaucht ist. Ja, wie ist es für uns, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind? In der Bibel steht, bleibt fest. Haltet durch, überwindet. Also wir Christen denken immer, oh, Gott ist mit uns, uns wird nichts passieren, wir haben dann so ein Leben, tralala, und von einem Höhepunkt zum nächsten. Aber die Bibel spricht ganz oft von überwinde. Überwinde, bleib dran, werde siegreich mit Jesus. Und dann steht es, wenn du das geschafft hast, einfach mal dran zu bleiben mit Jesus, dich nicht aus der Ruhe zu bringen zu lassen und nicht einfach das Handtuch hinzuwerfen, sondern durchzuhalten, weißt du was? Dann steht da in Offenbarung 3,5, wer siegreich ist, der wird in weiße Kleider gekleidet werden. Weiß bedeutet einfach nur, wenn du weiß nicht magst, ist nicht so schlimm. Das heißt einfach nur, dass es rein ist, dass du komplett rein bist. Alles, was vorher war, ist dann komplett weg. Vielleicht kannst du dir eine Farbe wünschen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendwie, ne, sich eine Farbe zu wünschen, sondern rein, einfach komplett frei von aller Schuld. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Cool, oder? Und Offenbarung 2,17, wer siegreich ist, oder manche Übersetzungen sagen, wer überwunden hat, wer dran geblieben ist, wer einfach nicht weggegangen ist, ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn erhält. Geheimname, nur für dich persönlich als Geschenk, wenn du da oben ankommst. Genau, das war's. Halte fest an dem, was du bekommen hast, würde Paulus sagen. Und vielleicht möchtest du in das Thema ein bisschen hineingehen, ein bisschen weiter. Frag den Herrn einfach, was dein Name bedeutet. Also natürlich kann man im Internet gucken, aber frag mal den Herrn, was hast du dir dabei gedacht? Was sagst du mir einfach zu meinem Namen? Und ich mag es einfach total gerne, es nachzuschauen oder den Herrn zu fragen, was er dazu sagt. Und als ich angefangen habe, das auch in meinen Seminaren als Übung zu machen, Kommen natürlich die Kinder zu mir und kommen mit ihren Sachen. Das ist jetzt das Letzte, was ich vor ein paar Tagen bekommen habe von jemandem aus meiner Preteen-Gruppe. Da steht Ira, könnt ihr das sehen? Ira runtergeschrieben, ne? I-R-A. Und da steht Ira in ihm. Ich bin in ihm geborgen, tatsächlich. Und ich bin reich gesegnet, total. Und ich bin aufmunternd. Gott sei Dank. Nein, und weißt du, Gott beschenkt einen so sehr. Und was du heute mitnehmen kannst, er kennt deinen Namen, er kennt die Bedeutung und du kannst ihn jederzeit fragen, ist es noch dran oder hast du eine Änderung für mich? Du musst dich nicht umbenennen, das ist gar kein Problem, nicht, dass du dann morgen schon wie anders heißt, aber in deinem Herzen kann er dir sagen, hey, guck mal, das ist in Verbindung mit deinem Namen. Das ist in deinem Namen drinne. Bleib einfach dabei und geh weiter. Hör nicht auf. Amen.